geht. Da ist ein Licht. Hallo, ich bin... Ja, alles ist an. Hey, moin. Auf vielfachen Wunsch. Nächste Woche singen wir, Donnerstag, Ende der Vorlesung. Und da kommt noch was im Studio-IP, damit Sie den Text haben und mitsingen können. Das war der Wunsch, was zu mitsingen. Und ich habe schon angedeutet, was das Lied ist. Und jetzt muss ich nur noch eine geeignete Karaoke-Version finden, mit der ich auch zufrieden bin. Ich bin nicht mit allen zufrieden. Und sobald ich das gefunden habe, schicke ich einen Link. Und dann können Sie üben, wenn Sie Lust haben. So. Wir sind letzte Woche beim Thema Eigenwerte eingestiegen mit einer Podcast-Folge, die Sie bestimmt alle dreimal angehört und komplett verstanden haben. Genau, ja, genau. Machen Sie ein passendes Gesicht. Dankeschön. Das heißt, dass wir jetzt sofort mit Lemma 10.1 einsteigen können und wir werden dann, während wir das Lemma besprechen und den Beweis besprechen, noch das eine oder andere wiederholen und dann gucken wir mal, was Sie noch so für Fragen haben. In Lemma 10.1 haben wir unsere neue Generalvoraussetzung. Die gucken wir uns nochmal kurz an. Da haben wir einen Körper K und einen endlich erzeugten K-Vektorraum V. Und immer dann, wenn wir es brauchen, dann haben wir vielleicht noch einen anderen Raum über den gleichen Körper K, der auch endlich erzeugt ist. Und sehr oft werden wir einfach in K hoch M, wobei M eine natürliche Zahl ist, arbeiten. Und ich habe begründet, warum es reicht, über Endomorphismen zu sprechen. Das heißt, dass wir ab jetzt einfach Endomorphismen von endlich-dimensionalen K-Vektorräumen angucken und die heißen erstmal immer V. Dann haben wir in Lemma 10.1 also genau sowas, so ein Alpha, so ein Endomorphismus. Dann haben wir eine natürliche Zahl M und wir nummerieren die paarweise verschiedenen Eigenwerte von Alpha durch, Lambda 1 bis Lambda M aus K. Wir wissen nicht, ob das alle sind, aber wir wissen, dass das einige sind und die sind paarweise verschieden nach Voraussetzungen. Dann schnappen wir uns passend zu jedem dieser Eigenwerte jeweils einen Eigenvektor. Und die Behauptung ist, dass dann diese Eigenvektoren eine linear unabhängige Menge bilden. Das werden wir uns jetzt überlegen. Und das wird dann dazu führen, dass wir... Okay, das ist wirklich da, das Geräusch. Das wird dazu führen, dass wir sehr gut verstehen können, wie Eigenräume zueinander liegen in unserem Vektorraum V. Los geht's also. Das Schöne ist ja, dass wir da was zeigen, was wir im Schlaf zeigen können, nämlich lineare Unabhängigkeit von einer Menge. Jedenfalls hoffe ich sehr, dass wir das alle im Schlaf können. Moment. Alle Bemerkungen, die ich machen wollte, habe ich gemacht. Okay, dann können wir tatsächlich loslegen. Ich brauche eine Tafel. Nee, das ist nicht richtig. Die möchte ich. Okay. Wir wollen zeigen, dass da irgend so eine Menge linear unabhängig ist. Wir haben da eine Zahl m, die Anzahl dieser Eigenwerte, die wir uns da anschauen, und über diese Zahl m möchte ich jetzt Induktion machen. Wenn auch Vektoren da sind. Wenn nämlich m gleich 0 ist, dann würde das in unserer Notation bedeuten, dass einfach gar keine Eigenwerte da sind. Das heißt, wir betrachten die leere Menge. Dementsprechend ist dann auch die Menge der Eigenvektoren, die wir da betrachten, die leere Menge. Und die leere Menge ist linear unabhängig. Da ist nichts zu zeigen. Okay? Weil m gleich 0 ist, dann ist die Menge, die wir da betrachten, von V1 bis Vn die leere Menge. Das heißt, dass wir eine Menge betrachten, in der nur genau ein Vektor liegt. Und Sie können mir sagen, wann eine Menge, die nur genau einen Vektor enthält, linear unabhängig ist und wann sie linear abhängig ist. Das kann man nicht genau sagen. Denke ich. Ich freue mich, dass einige von Ihnen das auch wissen. Ja?
Wenn der eine Vektor nicht der Nullvektor ist, dann ist er linear abhängig.
Mhm. Und wenn es doch der Nullvektor ist? Dann ist es linear abhängig. Und wenn ich da jetzt so einen allen Vektor habe, kann das der Nullvektor sein? Lachen ist auch eine Antwort, aber es wäre toll, wenn Sie klare Antworten, ja?
Nein, weil V aus V den Nullvektor kommt.
Genau, Eigenvektoren sind nach Definition niemals der Nullvektor und ich kann das gar nicht oft genug und laut genug und mit genug Ausdruckskraft sagen, weil es ein Fehler ist, der so oft gemacht wird. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt auch richtig kam. Die Menge, die wir jetzt betrachten, besteht nur aus einem Vektor V1 und das ist ein Eigenvektor zu irgendeinem Eigenwert und deswegen ist diese Menge hier unabhängig. Prima, dann können wir jetzt eine Induktionsvoraussetzung formulieren innerhalb unseres Induktionsschritts. Es sei also M mindestens 2. Und für jede Teilmenge, für jede echte, sei die Behauptung schon richtig. Das heißt also, wenn ich irgendeine echte Teilmenge der Menge der Eigenwerte hernehme und dann dazugehörige Eigenvektoren, also weniger, dann soll schon wahr sein, dass wir eine linear unabhängige Menge bilden. Ich schreibe das jetzt mal ziemlich exakt hin. Exakter, als ich es gerade gesagt habe, oder spezifischer, als ich es gerade gesagt habe. Sei die Behauptung richtig für alle M-1 Elemente und Teilmengen von der Menge der Eigenwerte. Womit gemeint ist, dass immer dann, wenn ich einen Eigenwert weniger betrachte und dann einen Vektor dazu, dann ist es ja auch einer weniger, dann soll diese Menge bereits in der Unabhängigkeit sein. Das ist unsere Induktionsvoraussetzung. Deswegen wird sei formuliert. Und jetzt betrachten wir die komplette Menge V1 bis Vn und wollen zeigen, dass die linear unabhängig ist. Wie zeigen wir die linear Unabhängigkeit von einer Menge von Vektoren? Ich nutze jetzt alles, was ich kann für Wiederholung, denn da ist Klausur. Ja, oder bin ich rein? Nachts um 2:30 im Schlaf. Ja?
Der Nullvektor lässt sich nur auf triviale Weise darstellen.
Genau, wir müssen zeigen, dass der Nullvektor sich nur auf triviale Weise darstellen lässt. Also schreibe ich eine lineare Kombination hin, die den Nullvektor ergibt. Und die Leute, die ich benutze, heißen μ1 bis μm. Und die Linearkombination schreibe ich einfach hin. Summe über μi mal Vi. Vi sind unsere Eigenvektoren, die bilden die Menge, von der wir zeigen wollen, dass die linear unabhängig ist. Und diese Linearkombination, die entsteht, soll den Nullvektor geben. Und ich schreibe hier mal in so ein kleines Fensterchen, was wir zeigen wollen, damit wir das auf dem Schirm haben. Das zeigen. Diese ganzen Mühs sind null. Da wollen wir hin. Ich nehme diese Gleichung, die da steht. Und ich arbeite mal aus verschiedenen Perspektiven mit der, um verschiedene Ausdrücke zu kriegen, also Ausdrücke, die unterschiedlich aussehen, die aber gleich sind und die wir dann gleichsetzen und umformen können. Das ist das Ziel der nächsten paar Rechenschritte, die ich mache. Ich beginne damit, dass ich ganz langweilig den Nullvektor abbilde. Der Nullvektor verändert sich nicht, wenn ich ihn mit Alpha abbilde, denn Alpha ist ja ein Vektorraumhomomorphismus, da wird der Nullvektor auf den Nullvektor abgebildet. Okay. Jetzt setze ich für 0 diese Linearkonvention in links ein. Und dann dürfen Sie mir gleich zurufen, was ich dann im nächsten Rechenschritt verwende. Denn das ist ja wieder so eine Situation, wo wir irgendwie umrechnen wollen, aber keine Ahnung haben. Und was machen wir, wenn wir keine Ahnung haben? Was werfen wir drauf? Schon immer, seit wir auf der Welt sind, ja, Homomorphismus. Homomorphismus oder die Homomorphie-Eigenschaft. Genau. Das heißt, ich forme das jetzt um zu Summe μ mal V Alpha. Oh, Augenblick, jetzt stehen dann die Bilder von diesen Vektoren unter Alpha. Und da weiß ich was. Denn die VI sind ja nicht irgendwelche Vektoren, sondern wir haben die VIs gewählt. Ja.
Eigenvektor.
Das heißt, das Bild von VI unter Alpha kann ich ausrechnen und hinschreiben. Was ist das denn? Ja. Das würde bedeuten, dass der Eigenwert 1 ist. Eigenwert 1 heißt, die Vektoren werden auf sich selber gebildet. Das ist ein Spezialfall, der ist auch wichtig. Aber hier brauchen wir das Allgemeine, das dahinter. Ja?
Lambda I mal
V. Lambda I mal V, genau. Das heißt, hier verwende ich jetzt die Eigenwerte. Und dann schreibe ich da die Summe. Mühe mal, hier kommt das Bild, V I Alpha. Lambda I. Und ich glaube, das möchte ich jetzt erstmal so stehen lassen. Kommt später nochmal zum Einsatz. Jetzt machen wir noch also was Ähnliches. Und ich schreibe wieder den Nullvektor hin. Aber diesmal schreibe ich hinten als Lambda m mal 0v. Und jetzt mache ich dasselbe wie gerade. Ich werde nämlich einfach wieder den Nullvektor durch die Linearkonvention ersetzen, die da oben steht. Und dann gucken wir, was passiert. Ist dann Platz, ja, gerade so. Dann steht hier Lambda n. Achso, muss ich das noch. Wer möchte dazu eine Erklärung haben, warum ich gleich nicht stimmt? Ach, wenn ich den Nullvektor mit irgendeinem Skalar multipliziere, egal mit welchem, kommt immer der Nullvektor raus. Lambda n ist ja einfach nur so ein oller Skalar. Ist einfach nur ein Körperelement. Wenn ich ein Körperelement mit dem Nullvektor verknüpfe, kommt der Nullvektor raus. Das steht irgendwo ganz am Anfang bei einer Vektorraumeigenschaft. Okay? Und danke, dass Sie mir gesagt haben, dass das gar nicht klar ist. Jetzt setze ich für den Nullvektor die Linearkonvention ein. Ja, okay. Kann ich da noch etwas Schönes, Sinnvolles tun? Vielleicht. Na, vielleicht überlegen wir uns, wie die Linearkombination ausgerechnet aussehen würde. Wenn wir das nämlich alles hinschreiben, dann ist da ja so eine Summe von Vektoren und jeder Vektor hat immer noch so ein Skalar davor stehen und dann kann ich so eine Art Distributivgesetz im Vektorraum benutzen, das war eine unserer Rechenregeln. Den Skalar hier, den kann ich dann in jeden dieser einzelnen Terme reinziehen und als Faktor davor schreiben. Und ob ich dann Lambda m mal μ v schreibe oder umgekehrt μ v mal Lambda m, das ist völlig egal. Innerhalb des Körpers habe ich bei der Multiplikation das Kommutativgesetz. Das heißt, ich kann das auch so schreiben. μ v gleich 1 plus m μ v mal Lambda m mal V. Und hier benutze ich einfach nur Rechenregeln im Vektorraum. Und ich schreibe mal, was schreibe ich hin? Ich suche eine Abkürzung, die unverfänglich ist. Rechenregeln ist, glaube ich, okay im Vektorraum. Ja, ich glaube, ist okay. Und jetzt starten wir kurz darauf. Ich behaupte, dass diese beiden Summen, die da stehen, den gleichen letzten Term haben. Gucken wir mal. Hier ist der letzte Term, wenn i gleich m ist. μ m mal lambda m mal vn. Und hier, wenn wir als letzten Term i gleich m einsetzen, haben wir dann μ m mal lambda m mal vn. Das ist dasselbe. Und ganz vorne steht auch dasselbe. Das ist beide Male der Nullvektor, einfach nur ein bisschen fancy geschrieben. Das heißt, diese ganze Summe ist dasselbe wie diese ganze Summe und die letzten Terme sind gleich. Wenn ich also auf beiden Seiten den letzten Term abziehe, kommt immer noch was raus, was gleich ist. Einverstanden? Wir subtrahieren μn mal μm mal vm und ich sage gleich warum wir das machen. Aber ich schreibe erstmal hin, was rauskommt. Und halten. Das ist der Rest der oberen Summe. Das heißt, der Rahmen μ ist n minus 1. Μi mal Lambda mal Vi. Das gleiche ist wie diese Summe ohne den letzten Term. Nur die Vektoren v1 bis vn minus 1 und auch nur, zumindest auf der linken Seite, auch nur diese Eigenwerte lambda 1 bis lambda n minus 1. Das heißt, wir haben hier Linearkombinationen mit einem Eigenvektor weniger und in unserer Induktionsvoraussetzung steht, dass die Behauptung dann schon richtig sein soll. Wenn wir also nur die Vektoren v1 bis vn minus 1 betrachten, und das ist so, wir betrachten hier nur v1 bis vn minus 1, dann soll die Behauptung stimmen, das heißt, die Menge dieser Vektoren soll bereits linear unabhängig sein. Per Induktion. Ah, wie können wir das hier reinwerfen? In den Ganzen auf eine Seite bringen. Nein, ich möchte dich jetzt nicht neu starten. Jetzt nicht. Schreibe. Können Sie das? Okay. Aha. Ich bringe alles nach links. Wenn ich alles nach links bringe, dann steht da sowas wie μi mal, jetzt habe ich hier lambda i minus lambda m. Irgendwo muss ich ja das Minuszeichen unterbringen. Ich muss gleich mal überlegen, ob das hier richtig ist. Mit i kann ich auf jeden Fall ausklammern. Und ich habe immer einmal Lambda hier stehen und einmal Lambda m. Ja, klar, das ist richtig. Und das ist eine Linearkombination, die die VI benutzt, wobei i von 1 bis n minus 1 folgt. Das heißt, hier haben wir eine Linearkombination in einer Menge, von der wir schon wissen, dass sie linear unabhängig ist, per Induktion. Per Induktion müssen also all diese Leute hier 0 sein, also sofort. Das muss eine triviale Linearkombination. Da per Induktion, n-1 linear unabhängig ist, folgt für alle diese Indizes i, das ist ja das, was da steht. Da stehen Produkte von Körperelementen. Was wissen wir, wenn ein Null rauskommt?
Einer der Faktoren muss mindestens 0 sein.
Ganz genau. Mindestens einer der Faktoren muss 0 sein. Also gucken wir, vielleicht gucken wir erst, dass anders komplizierter aussieht. Hier diese Terme lambda i minus lambda n. Können die 0 sein? Nee, sie schütteln den Kopf. Warum nicht? Dankeschön. Genau. Nach Voraussetzung sind die Eigenwerte paarweise entschieden. Das heißt, die anderen Lambdas, die nicht Lambda n sind, können nicht das additive Inverse von minus Lambda n sein. Das i läuft ja hier nur von 1 bis n minus 1. Das heißt, wir gucken uns genau die anderen Eigenwerte an. Und wenn ich davon Lambda n abziehe, kann ich nur rauskommen. Das stimmt immer. Das heißt, dieser rechte Term wird für alle i nicht 0. Das heißt, es muss immer der linke Term 0 werden. Das heißt, alle Mühe sind 0. Hey, das steht in unserem Wölkchen. Das sollte nicht sein. Na, schon 0 sind und nur noch μ n da steht, also μ m mal v n, dann steht da μ n mal v n gleich 0. In Vektorräumen stimmt auch, dass wenn ein Skalar mal ein Vektor der Nullvektor ist, dass dann der Vektor der Nullvektor sein muss oder der Skalar ist 0 im Körper. Aber unser Vektor v n ist ja ein Eigenvektor zu irgendwas, also auch wieder nicht der Nullvektor, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, also muss das letzte μ auch noch 0 sein. Aus μ n mal v n gleich 0 folgt dann, dass die Tafel zu Ende ist, dass der letzte Wert auch noch 0 ist. Und das hätte ich fast vergessen, dass der letzte noch fehlt. Aber glücklicherweise war ein bisschen Platz und wir können es noch nicht schreiben. Und jetzt gehe ich nochmal kurz die Beweise durch. Wir haben angefangen mit paarweise verschiedenen Eigenwerten und Eigenvektoren dazu und wir wollten zeigen, dass die Menge der Eigenvektoren ja unabhängig ist. Wir haben angefangen mit 0 bzw. 1 Vektor, da war nichts zu zeigen und dann haben wir mit Induktion argumentiert, haben die Linearkonvention hingeschrieben von diesen Eigenvektoren, die den Nullvektor ergibt, haben mit Alpha abgebildet und benutzt, dass wir Eigenwerte und Eigenvektoren haben und sind am Ende auf eine Linearkonvention gekommen mit einem Eigenvektor weniger, bei der wir also dann benutzen konnten, dass die per Induktion eine linear unabhängige Menge bilden. Und dann sind ganz viele Koeffizienten 0 geworden, bis auf einen, und den letzten haben wir noch zu fassen. Das ist deshalb toll, weil es bedeutet, dass wir aus Eigenvektoren Basen basteln können. Ne? Jede linear unabhängige Menge kann man zu einer Basis ergänzen. Wir werden noch feiern, wie toll Basen aus Eigenvektoren sind. Was für Fragen haben Sie? Was brauchen Sie? Wo ging es Ihnen zu schnell? Wo soll ich irgendwas nochmal erklären? Ja?
Woher wissen wir jetzt, dass Vm von den anderen Vektoren paarweise verschieden ist?
Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten müssen paarweise verschieden sein, weil ja ein Vektor nicht gleichzeitig auf unterschiedliche skalare Vielfache abgebildet werden kann. Also ich bleibe mal kurz in einem R-Vektorraum mit reellen Zahlen. So ein Vektor kann ja nicht gleichzeitig auf 2-mal sich selber und auf 5-mal sich selber abgebildet werden. Das ginge nur, wenn es der Nullvektor wäre, aber Nullvektoren sind per Definition keine Eigenvektoren. Deswegen sind die verschieden. Ja, gute Frage. Noch mehr? Keine weiteren Fragen, okay. Die fand ich jetzt sehr gut. Das war ein schönes Detail, das wir da noch besprechen konnten. Und damit kommen wir zur nächsten Definition. Alle Eigenwerte zusammen bilden das Spektrum eines Vektorraumhomomorphismus. Und die Abkürzung dafür ist dann Spek mit K wegen Spektrum, aber Sie werden, wenn Sie irgendwo anders suchen, wahrscheinlich auch andere Abkürzungen finden, vielleicht auch Spek mit C oder so. Das Spektrum von Alpha besteht also aus allen Eigenwerten und wir können das immer hinschreiben und können darüber sprechen, auch wenn wir die Eigenwerte vielleicht nicht alle konkret kennen. Als nächstes kommt die Definition von Eigenräumen. Immer dann, wenn ich einen Eigenwert gefunden habe, dann kann ich mich ja fragen, was sind all die Vektoren, die von der Abbildung auf Lambda mal sich selber abgebildet werden. Also wenn Lambda mein Eigenwert ist, mit dem ich starte, dann frage ich mich, was sind die ganzen Eigenvektoren dazu? Ich möchte sozusagen alle sehen und die erzeugen dann einen Teilraum von V, den sogenannten Eigenraum, der zu diesem Eigenwert gehört. Wir gucken uns später Beispiele an. Und die Notation, die soll nahelegen, dass man auf der einen Seite ja wissen muss, in welchem Vektorraum man ist, deswegen steht unten das V dran. Dann kommt die Abbildung, auf die man sich bezieht, und dann kommt als letztes der Eigenwert, um den es geht. Das heißt, wenn Sie sowas sehen wie Eig, V, Alpha, Lambda, dann ist es immer so, dass der Raum, der unten steht, der Vektorraum ist, auf dem wir gerade abbilden. Alpha ist die Abbildung, also ein Endomorphismus, und Lambda ist der Eigenwert. Jetzt könnte man zu Fuß nachrechnen, dass die Menge aller Eigenvektoren zusammen mit dem Nullvektor einen Teilraum bilden. Man kann aber auch einfach feststellen, dass der Eigenraum, so wie er da steht, erzeugt wird von allen Eigenvektoren und Erzeugnisse sind immer Teilräume. Deswegen müssen wir nicht nochmal zeigen, dass Eigenräume Teilräume sind und deswegen den Namen Eigenraum auch wirklich verdient haben. Und hier kommt was ganz Besonderes. Manchmal passiert es nämlich, dass man eine Basis finden kann, die nur aus Eigenvektoren besteht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie diese Basis nehmen und irgendwie anordnen und dann die Abbildungsmatrix dazu bilden, dann stehen da nur in der Diagonale irgendwelche Zahlen, nämlich die Eigenwerte, und sonst stehen da lauter Nullen. Das heißt, es ist eine Diagonalmatrix und übersichtlicher kann eine Abbildungsmatrix nicht aussehen. Das heißt, das ist der Goldstandard, den wir leider nicht immer erreichen. Aber der Goldstandard wäre immer so eine Diagonalmatrix und deswegen freue ich mich persönlich immer sehr, wenn ich diagonalisierbare Abbildung sehe. Deswegen das Wort diagonalisierbar. Und das ist schwierig auszusprechen. Auf Englisch ist es noch schlimmer, da kriege ich es eigentlich nie fehlerfrei hin. Eine Abbildung heißt diagonalisierbar, genau dann, wenn es möglich ist, eine Basis aus Eigenvektoren zu finden. Und wir werden im Laufe des Kapitels entwickeln und verstehen, was nötig ist, damit Alpha das kann. Das können nämlich nicht alle Endomorphismen. Und wenn, dann werden wir es feiern, weil wir dann eben so tolle Abbildungsmatrizen finden. Hier ist ein Beispiel. Sehr übersichtlich, wir sind in R² und wir bilden von dem Raum in sich selber ab und wir haben eine Abbildungsvorschrift. So ein Vektor xy wird einfach abgebildet auf 2 mal x, minus y. Und dass solche Sachen Homomorphismen sind, das haben wir jetzt schon 100.000 Mal gesehen. Rechne ich also jetzt nicht nochmal nach, es sei denn, Sie möchten das, dann mache ich das in einer Podcast-Folge. Genauso wie ich natürlich auch sonst noch alles, was Sie zusätzlich wissen wollen, gerne in einer Podcast-Folge erzähle. Aber jetzt möchte ich erstmal nur besprechen, wie man hier sofort an der Abbildungsmatrix sehen kann, dass die Abbildung diagonalisierbar ist und wie man auch sofort die Eigenräume erkennen kann. Denn wir sehen doch, dass der erste Standardbasisvektor 1, 0 auf 2 mal sich selber abgebildet wird, nach Abbildungsvorschrift. Und wir sehen, dass der zweite Basisvektor aus der Standardbasis auf minus einmal sich selber abgebildet wird, wegen der Abbildungsvorschrift. Das heißt, ich wende einfach nur die Abbildungsvorschrift an, schreibe die Ergebnisse hin und sehe aber da sofort, hey, der erste Standardbasisvektor ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 2. Und der zweite ist ein Eigenvektor zum Eigenwert minus 1. Kommt einfach so raus. Und die Abbildungsmatrix zeigt es auch. Oben links die 2 zeigt, 2 ist ein Eigenwert und der erste Basisvektor ist ein Eigenvektor. Und die minus 1 unten rechts zeigt, minus 1 ist ein Eigenwert und der zweite Standardbasisvektor ist ein Eigenvektor. Dementsprechend kann ich jetzt schon das Spektrum ablesen. Die beiden Eigenwerte sind 2 und minus 1. Wir werden später sehen, dass die Anzahl der Eigenwerte nach oben begrenzt ist durch die Dimension des Vektorraums. Das heißt, wenn wir 2 gefunden haben, sind wir fertig. Und die Eigenräume kann ich auch angeben. Der erste Eigenraum, der zu minus 1, wird vom zweiten Basisvektor erzeugt und der Eigenraum zu 2 wird vom ersten Basisvektor erzeugt. Und ich beweise hier jetzt gar nicht alles, was nötig ist, um all diese Aussagen wirklich ausführlich zu begründen. Ich kann auch ein paar Sätze dazu sagen. Aber das ist ein Beispiel, an dem einem quasi alle Informationen sofort so geschenkt werden. Man schreibt es hin und es ist alles irgendwie klar. Wir mussten uns jetzt nicht anstrengen, um die Eigenwerte zu finden. Wir konnten die einfach sehen. Und die Diagonalgestalt der Abbildungsmatrix zeigt uns, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Denn unsere Standardbasis ist schon eine Basis aus Eigenvektoren. Normalerweise ist es wesentlich anstrengender, sowas zu finden. Kurze Begründung, warum die Eigenräume so aussehen. Eigenräume haben immer mindestens Dimension 1. Denn Dimension 0 würde ja bedeuten, es gibt gar keinen Eigenvektor. Aber dann wäre ja der Eigenwert gar nicht aufgetaucht. Das heißt, man würde sich den Eigenraum gar nicht angucken. Eigenräume gucke ich mir nur an, wenn ich schon identifiziert habe, dass der Eigenwert, der da steht, auch wirklich ein Eigenwert ist. Das heißt, es gibt einen Eigenvektor dazu. Das heißt, es gibt einen von 0 verschiedenen Vektor, der in diesem Eigenraum liegt. Und damit hat er mindestens Dimension 1. So, das ist ganz wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben. Eigenräume zu Werten, die wir schon als Eigenwerte identifiziert haben, haben immer mindestens Dimension 1. Und dann ist die Frage, wie groß sind die? Kann die Dimension größer sein? Und hier hat ja der ganze Raum überhaupt nur Dimension 2. Das heißt, wenn wir schon 2 verschiedene Eigenwerte haben, dann haben wir auch schon 2 Eigenräume mit mindestens jeweils Dimension 1. Mehr kann da nicht rumlaufen. Und dementsprechend wissen wir hier jetzt sogar noch mehr, und das zeigen wir gleich, dass es allgemeiner gilt. Man kann den ganzen Vektorraum schreiben als direkte Summe dieser beiden verschiedenen Eigenräume. Wer wünscht mehr Informationen dazu? Eine Podcast-Folge, wo ich das Beispiel nochmal viel ausführlicher mit mehr Rechnungen und ganz vielen Begründungen so erkläre, also mit noch viel mehr als dem, was ich gerade gesagt habe. Das wünschen sich Leute? Okay, dann gibt es das natürlich. Sehr gerne. Da kann ich dann auch alles beweisen, was ich jetzt so ganz schnell erzählt habe. Und wie Sie dann sehen werden, greife ich damit teilweise vor auf Sachen, die wir allgemeiner später in diesem Kapitel noch machen. Das heißt, hoffentlich wird es Ihnen später im Kapitel manchmal so gehen, dass Sie so einen Satz sehen oder so ein Beispiel und denken, ach so, stimmt, das konnte man ja in diesem Babybeispiel auch schon sehen, nur in klein. Und wenn man davon spricht, hier kommt Klammer 10.3, unter unserer Voraussetzung, die wir die ganze Zeit haben, fangen wir jetzt an mit einer Abbildung, bei der wir aus irgendeinem Grund schon wissen, dass sie diagonalisierbar ist. Woher ist egal, aber jemand gibt uns eine Abbildung und sagt, die ist diagonalisierbar. Es gibt also eine Basis aus Eigenvektoren. Und dann behaupten wir in diesem Lemma, dass es dann Eigenwerte gibt, Lambda 1 bis Lambda m, von unserem Endomorphismus derart, dass das Spektrum halt genau diese Menge von Eigenwerten ist und dass man den Vektorraum schreiben kann als direkte Summe der dazugehörigen Eigenräume. In anderen Worten, die Diagonalisierbarkeit führt dazu, dass wir V als direkte Summe schreiben können, und es gibt Situationen, in denen man das wissen möchte. Tatsächlich kann man sowas sogar als Charakterisierung für Diagonalisierbarkeit nehmen. Später mehr, jetzt beweisen wir erstmal das Lemma. Und ich habe da Tafelplatz. Ja, dann geht's los und ich gucke dann gleich wieder unterwegs, was Sie für Fragen haben zu den Begriffen. Der kann kein Eigenvektor sein, das heißt, alles, was da an Voraussetzungen steht, ist auch gar nicht sinnvoll. Deswegen gucken wir nur Vektor mit Dimension mindestens 1 an. Das wird jetzt oft so sein. Ganz oft sind die Aussagen für den Nullraum richtig, aber uninteressant, weil die Voraussetzungen gar nicht auf sinnvolle Weise erfüllt sind. Ja, was brauchen wir noch? Um die Diagonalisierbarkeit sinnvoll verwenden zu können, möchte ich mir eine Basis aus Eigenvektoren hernehmen und mit der arbeiten. Also tun wir das. Das heißt, ich schnappe mir Vektoren b1 bis bn. So, dass gut mit den Vektoren b1 bis bn in dieser Reihenfolge eine geordnete K-Basis aus Eigenvektoren ist. dv für einen Vektor, eb für einen Wert, werde ich auch oft machen. So eine Basis gibt es. Erstmal finde ich eine Basis aus allen Vektoren, die gibt es, weil Alpha diagonalisierbar ist. Und dann ordne ich die an und dann bekomme ich halt eine geordnete Basis aus allen Vektoren. Jetzt könnte es ja sein, dass ein Eigenwert so, ich sag mal, mächtig ist, dass der Eigenraum dazu sehr groß ist und dass deswegen in unserer Basis nicht nur ein Eigenvektor steht für diesen Eigenwert, sondern vielleicht mehrere. Könnte sein. Könnte sein, dass es nur ein Eigenwert gibt und all diese Vektoren gehören zu diesem gleichen Eigenwert. Sowas kann vorkommen. Wenn Sie Beispiele sehen wollen, sagen Sie es schon Ihnen. Ich kann Ihnen alles basteln, was Sie sehen wollen. Und was möglich ist. Das heißt also, dass es sein könnte, dass die Anzahl der paarweise verschiedenen Eigenwerte nicht n ist. Es könnten weniger sein. Deswegen brauche ich jetzt noch einen Buchstaben für die Anzahl der paarweise verschiedenen Eigenwerte und diesen Buchstaben nenne ich m. Sine m aus m von Lambda 1 bis Lambda m aus k paarweise verschieden. Denn es gibt ja eine Basis aus Eigenvektoren. Und diese Eigenvektoren gibt es ja nur, weil es Eigenwerte gibt. Das heißt, aus der Diagonalisierbarkeit folgt, wir haben Eigenwerte, mindestens einen. Und wir wissen nicht, wie viele, also nennen wir die Anzahl m und schreiben die Eigenwerte hin. Tada, da haben wir auch schon einen Teil unserer Aussage. Jetzt müssen wir nur noch für uns überlegen, dass man v in dieser Weise, wie es da steht, als direkte Summe schreiben kann. Und was gehört nochmal zu so einer direkten Summe? Das ist lange her. Deswegen mache ich hier mal so ein Infowölkchen. V ist die direkte Summe von irgendwelchen Teilräumen. Ich nenne die jetzt anders, ich nenne die jetzt U. Was bedeutet das? Naja, einmal soll V überhaupt die Summe sein. Und dieses Direktding, das kann man am einfachsten für zwei Teilräume erklären. V ist die direkte Summe von U1 und U2, wenn V die Summe ist und wenn gleichzeitig U1 und U2 sich nur im Nullvektor schneiden. Und wenn ich jetzt viele Vektorräume habe, nicht nur zwei, dann muss ich diese Schnittbedingung ein bisschen umformulieren. Jeder von diesen Räumen soll mit der Summe der anderen im Durchschnitt nur den Nullvektor. Das heißt, wenn ich UI hernehme und schneide mit der Summe der anderen, dann kommt nur der Nullvektor raus. Das Wölkchen ist sehr klein. Zur Erinnerung, was wir zeigen wollen. Das ist die direkte Summe von Teilräumen. Lange her, aber immerhin wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Wir müssen uns erstens überlegen, dass man V als Summe der Eigenräume schreiben kann und dann müssen wir noch das mit dem Schnitt angucken, aber kein Problem, da haben wir schon vorgearbeitet. Erste Frage, wieso ist V die Summe der Eigenräume? Wieso kann ich jeden Vektor als Summe von Vektoren aus diesen Eigenräumen schreiben? Naja, Moment, wir haben noch unsere Basis aus Eigenvektoren, stimmt's? Dann sortiere ich die jetzt immer so zusammen, dass immer die zum gleichen Eigenwert gehören, zusammenhängen. Und dann ist der Teil der Linearkombination in dem passenden Eigenraum. Dann kommt der nächste Eigenwert. Der Teil aus der Linearkombination ist im nächsten Eigenraum und so weiter. Das heißt, insgesamt lande ich in dieser Summe von Eigenräumen. Dafür brauche ich wirklich nur, dass die Basis aus Eigenvektoren besteht. Also schreiben wir das mal hin. Und wenn ich ja sowieso noch mal eine Podcast-Folge mache zu Eigenvektoren und Diagnosierbarkeit, dann kann ich Ihnen das einmal aufdröseln, wie das wirklich aussieht. Das heißt also, dass man anfängt mit einer Basis aus Eigenvektoren, dann kann ich Ihnen einmal zeigen an einem Beispiel, wie man dann die Linearkombination so hinschreibt, dass immer die Vektoren, die zum gleichen Eigenwert gehören, nebeneinander stehen. Dann kann man immer das, was da in der Linearkombination zusammensteht, zusammenfassen. Alles, was zu Lambda 1 gehört, in der Darstellung landet in diesem ersten Eigenraum. Dann kommt der nächste Teil der Linearkombination. Da kommt dann vielleicht irgendwas vor zum Eigenwert Lambda 2. Vielleicht auch nicht. Ich muss ja nicht alle benutzen. Nicht jeder Vektor braucht alles. Nicht jeder Vektor braucht eine Darstellung wie ein Basisvektor. Aber ich kann das so zusammenfassen und lande dann in dieser Summe. Das heißt also, von dem direkten Summengedöns ist der erste Teil schon erledigt. Es bleibt also zu zeigen, das schreibe ich hin, weil das der komplizierte Teil der Definition ist. Für alle I aus 1 bis M gilt, dass wenn ich den Eigenraum nehme für Lambda I und ihn schneide mit der Summe der anderen Eigenräume, und ich kürze die Summe jetzt ab, einfach weil das dann zu viel Schreibkram ist, das heißt, hier betrachte ich die Summe der Eigenräume über alle anderen Eigenwerte, nicht Lambda I, sondern die anderen, dann muss ich zeigen, dass das der Nullvektor, nur der Nullvektor ist. Dass nur der Nullvektor in diesem Durchschnitt liegt. Glücklicherweise kriegen wir das sehr gut hin. Wir können jetzt verschieden argumentieren. Ich biete mal ein paar Sachen an. Möglichkeit 1, wenn man einen Vektor aus diesem Durchschnitt hat, dann kann man ihn ja einerseits als Linearkombination innerhalb dieses Eigenraums schreiben, also mit Basisvektoren, die Eigenvektoren sind zu Lambda I. Aber andererseits kann man ihn auch schreiben mit Eigenvektoren zu den anderen Eigenwerten, also aus dem anderen Teil der Basis. Und dann haben wir einen Vektor da stehen, den man innerhalb der gleichen Basis auf sehr verschiedene Arten als Linearkombination schreiben kann. Und das geht nicht. Das war ganz früher irgendwann mal Lemma 4,4 oder so. Das geht nur mit dem Nullvektor. Das ist der einzige Vektor, den man auf unterschiedliche Arten mit der gleichen Basis schreiben kann. Und auch diese Arten sind nicht wirklich unterschiedlich, weil ja überall die Koeffizienten 0 sind. Oder wir können auch argumentieren mit dem Lemma davor. Wir wissen ja, dass solche Mengen von allen Vektoren zu verschiedenen Eigenwerten linearunabhängige Mengen sind. Das heißt, es reicht sogar weniger als eine Basis aus. Aber in jedem Fall kommen wir immer auf so eine Art Argumentation zurück, wie wir sie vom Anfang der Vorlesung kennen. Wenn ich innerhalb einer linearunabhängigen Menge einen Vektor auf zwei sehr unterschiedliche Arten schreiben kann, dann geht das nur, wenn der Vektor in fangen wir also an. Sei U aus diesem Durchschnitt. Erstmal sei I aus der Menge, aus 1 bis M und U aus dem Eigenraum von Lambda I und gleichzeitig aus der Summe der Eigenräume für die Lambda J. Von Alpha ohne Lambda I. So kann man es besser schreiben. Da könnte ich jetzt mit der Wahl der Basis Und Lämmer, ich glaube, es war Tegel, Thomas, hier steht. Es war doch dieses ganze Thema Tauschen und so, in Kapitel 4. Ah, steht hier leider nicht. Schade. Ich rate 4.4 und wir können ja mal nachgucken, später, ob das stimmt. Erinnern Sie sich denn grundsätzlich an diese Art der Argumentation? Erinnern Sie sich an dieses Lemma Kapitel 4, was wir tausendmal benutzt haben, wo es immer darum ging, man hat einen Vektor und man schreibt ihn als Linearkonvention einmal in einen Teil der Basis und einmal in einen anderen Teil? Haben wir oft benutzt? Ich sehe ein paar Leute nicken. Gut. Dann müssen wir nur noch nachprüfen, ob die Nummer stimmt. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, da ist dieses Lemma Kapitel 4, was das macht. Und damit sind wir fertig, oder? Wir haben abgeklopft, was da im Wölkchen steht, was zur Definition der direkten Summe gehört. Und haben alles gezeigt, was in der Lampe steht. Dann, bevor wir weitergehen, gehe ich aus dem Weg für das Foto von der Tafel. Ja.
Warum wissen Sie nochmal, dass eine solche Basis P existiert?
Weil die Abbildung nach Voraussetzung diagonalisierbar ist. Das heißt, es gibt eine Basis aus Eigenvektoren und dann muss ich die nur noch anordnen und dann kriege ich eine angeordnete Basis aus Eigenvektoren. Und wenn ich klug bin, sortiere ich die direkt so, dass immer Vektoren zusammenstehen, die zum gleichen Eigenwert gehören. Ja. Danke, danke für die Rückfrage. Dann gucke ich mal, ob es noch mehr Fragen gibt. Ich halte fest, einfach nur, weil die Frage sonst öfter mal kommt, im folgenden Korollar, dass Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten sich nur im Nullvektor schneiden. Das ist quasi ein Spezialfall von dem, was wir da gerade besprochen haben, aber es ist eben etwas, was immer gilt und nicht nur, wenn die Abbildung diagonalisierbar ist. Das Argument, was wir da gerade benutzt haben, wie das mit diesen Eigenräumen ist, das hatte nichts damit zu tun, dass man den ganzen Raum schreiben kann mithilfe einer Basis aus Eigenvektoren, sondern das war etwas, was innerhalb der Darstellung von Vektoren innerhalb dieser Räume passiert. Und das heißt, wir haben jetzt ein Korollar und das können wir immer benutzen für jeden Endomorphismus. Sobald wir zwei verschiedene Eigenwerte gefunden haben und uns dann die Eigenräume dazu angucken, wissen wir, dass diese beiden Eigenräume sich nur im Nullvektor schneiden. Kann man übrigens auch einfach zu Fuß nachrechnen, aber ich dachte, wenn das hier so nebenbei rauskommt, können wir das auch direkt einmal festhalten. Genau, steht sogar da. Kann man sich auch elementar klar machen. Ja, kann man. Ist wirklich nur zu Fuß nachrechnen. Das Argument habe ich vorhin gesagt, als Ihre Frage kam. Da habe ich kurz begründet, warum ein Vektor nicht gleichzeitig zu verschiedenen Eigenwerten ein Eigenvektor sein kann. Das ist genau das, was hier passiert. Und damit kommen wir zur nächsten Definition. Und belusche mal, warum wir diese Definition brauchen, weil dann, glaube ich, mehr Motivation da ist, sich die anzugucken. Ich will am Ende auf die Spektralzerlegung hinaus. Das ist so eins der großen Ziele für die Vorlesung heute. Schauen wir uns also erstmal kurz die Spektralzerlegung an. Und in meinem Beispiel, das in meinem Kopf schon anfängt, sich zu formieren, werde ich Ihnen so eine Spektralzerlegung ausrechnen. Dann kann ich nämlich all das, was Sie sich gewünscht haben, zu dem vorherigen Beispiel, da in diesem Beispiel mit erklären. Also für eine Spektralzerlegung brauchen wir eine diagonalisierbare Abbildung. Wir brauchen alle Eigenwerte. Dann nehmen wir uns die Eigenräume her, geben den Namen und wir schnappen uns die Projektion auf die Eigenräume. Und dann ist der Witz, dass man dann unsere Abbildung, mit der wir angefangen haben, schreiben kann als so eine Art Linearkombination von Projektionen. Das heißt, man projiziert und verknüpft noch mit dem dazugehörigen Eigenwert. Und die Abbildung ist mit jeder einzelnen Projektion vertauschbar. Das ist so ein Standardresultat aus der linearen Algebra. Kann sein, dass wir es später irgendwie ein, zweimal irgendwo anwenden, aber es steht nicht im Zentrum dieser Vorlesung. Es ist einfach nur ein wichtiger Satz, den man irgendwie kennen sollte. Spektralzerlegung ist einfach so ein Wort, was wichtig ist, wenn das später in fortgeschrittenen Vorlesungen vorkommt, sollten Sie wissen, was gemeint ist. Deswegen besprechen wir das hier. Und weil da Projektionen vorkommen, wiederholen wir jetzt nochmal, was Projektionen sind. Im Prinzip wissen Sie das schon, wir haben zumindest in Spezialfällen schon drüber geredet und es gab eine Übungsaufgabe dazu, um nochmal zu wiederholen, was da los ist. Allerdings machen wir es hier ein kleines bisschen allgemeiner. Deswegen gehen wir jetzt zurück zur Definition. Die Projektionen, über die wir bisher gesprochen haben, waren immer sehr konkrete Projektionen. Zum Beispiel hatten wir sowas wie R hoch 3 und dann Projektionen auf die erste Komponente oder auf die zweite oder dritte oder so. Man kann es aber auch verallgemeinern. Zum Beispiel könnte man sagen, man hat R hoch 3 und man projiziert einmal auf die erste Komponente und einmal sozusagen auf die zweite und dritte gemeinsam. Nicht getrennt, sondern gemeinsam. Und das ist das Prinzip, das wir uns hier angucken. Wir zerlegen unseren Vektorraum V und schreiben ihn als direkte Summe von Teilräumen, so ähnlich wie wir das gerade mit den Eigenräumen gesehen haben. Und dann definieren wir die Projektion auf den i-ten Teilraum in dieser direkten Zerlegung, indem wir nutzen, dass man jeden Vektor in eindeutiger Weise schreiben kann als Summe von Vektoren aus den einzelnen Teilräumen. Das ist ja gerade der Witz bei einer direkten Summe. Wenn ich V als direkte Summe von Teilräumen schreiben kann, U1 bis UK heißen die hier, dann kann ich jeden einzelnen kleinen Vektor V schreiben als kleine Summe von kleinen Us, die jeweils aus diesen Teilräumen U1 bis UK kommen, und so eine Zerlegung ist eindeutig. Das heißt also, dass wenn ich jetzt festlege, welche Komponente ich meine in der Zerlegung, dass ich dann jedem Vektor den Anteil zuweisen kann, der aus dieser Komponente kommt. Und das ist tatsächlich einfach nur eine Verallgemeinerung von Projektionen, wie ich es vorhin am Anfang erklärt habe. Wenn Sie einen Vektor aus R hoch 3 haben und stellen ihn in der Standardbasis dar, meinetwegen ist der Vektor 1, 0, minus 1, dann können Sie auf die erste Komponente projizieren. Und das ist dann dasselbe wie die Projektion auf den Teilraum, der von 1, 0, 0 erzeugt wird. Und genauso für die mittlere Komponente und genauso für die letzte. So kann man sich das hier also vorstellen. Man schreibt die Vektoren in so einer Weise hin, sodass man diese Komponenten sieht, und die Projektion greift sich dann diese Komponente raus und bildet darauf ab. Und das ist wohl definiert, weil man für jeden Vektor so eine eindeutige Darstellung hat. Ansonsten wäre es problematisch. Bitte also nicht versuchen, das mit irgendwelchen Summen zu machen. Das funktioniert so als Abbildung nur, wenn die Summe direkt ist. Gut. Beispiel. Damit es nicht so langweilig ist, habe ich mir Matrizenräume geschnappt. Wir schauen uns also den Vektorraum der 2×2-Matrizen über R an. Da haben wir uns schon mal eine schöne Basis überlegt, so eine Art Standardbasis für diesen Matrizenraum, indem wir nämlich die Matrizen der Größe 2×2 durchgehen, mit lauter Nullen füllen und dann immer an eine Stelle eine 1 schreiben. Oben links einmal, oben rechts, unten links, unten rechts. Dann kriegen wir 4 Matrizen, die eine Basis bilden für diesen Matrizenraum. Und jetzt könnte man auch wieder auf die Komponenten projizieren, dann würde man insgesamt 4 Abbildungen kriegen, aber das ist langweilig. Ich wollte eine interessantere Projektion machen. Und deswegen fasse ich jetzt die beiden Matrizen, wo die Einsen oben stehen, zusammen. Die erzeugen zusammen einen Teilraum der Dimension 2. Den nenne ich U1. Dann nehme ich die anderen beiden Matrizen, die wo die 1 unten steht. Die erzeugen zusammen auch einen Teilraum der Dimension 2. Den nenne ich U2. Und diese, da wir immer noch alle 4 Basismatrizen haben, ist die Summe von diesen beiden Teilräumen U1 und U2 natürlich der ganze Raum. Wir können jede Matrix ja daraus darstellen. Und die Summe ist direkt, weil wir Bestandteile einer Basis genommen und kombiniert haben. Wenn ich einen Vektor habe, der im Durchschnitt liegt, dann kann ich ihn auf der einen Seite schreiben mit Matrizen, wo unten Nullen stehen, aber eben auch mit Matrizen, wo oben Nullen stehen, und das geht nur, wenn es die Nullmatrix ist. Okay, also habe ich hier eine direkte Zerlegung. Und die Projektion sieht jetzt einmal so aus, dass ich Matrizen quasi auf ihre erste Zeile projiziere, also im Sinne von unten stehen Nullen und nur der obere Teil der Matrix bleibt. Und bei der anderen Projektion, P2 auf den zweiten Teilraum, da bleiben nur die Bestandteile stehen, die unten sind und oben entstehen. Ist das nachvollziehbar? Diese Projektion bewirkt, dass wir aus der Darstellung der Matrizen uns immer nur den Teil schnappen, der in dem Teilraum lebt, auf den wir projizieren. So ungefähr. Wer wünscht sich, es kommt wahrscheinlich in der Podcast-Folge sowieso irgendwie dran, oder ich teile es auf 2, muss ich mir überlegen, aber auf jeden Fall mache ich dazu gerne noch was. Wer braucht speziell nochmal nur zur Projektion noch mehr Beispiele? Wer findet das knifflig und würde dazu gerne... Okay, ja, dann schalte ich auf. Beispiele. Und jetzt schauen wir uns einmal quasi live und in Farbe an, wie sowas dann aussieht, wenn man eine Spektralzerlegung macht. Das ist Satz 10. Nee, gucken Sie sich doch nochmal entspannt den Satz an. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber da ist viel Notation, deswegen lohnt es sich, glaube ich, nochmal drauf zu starren und das sacken zu lassen, während ich die Tafel mische. Wir sind diagonalisierbar, wir haben das Spektrum, wir haben eine Abkürzung für die Eigenräume, wir haben eine Abkürzung für die Projektion. Nö, ich glaube, alle Wörter, die da stehen, habe ich jetzt besprochen. Ah, wer braucht nochmal eine Erklärung, was mit diesem Ausdruck gemeint ist? Alpha gleich Summe Lambda I mal Pi. Ah, okay. Fangen wir damit an. Wie addiere ich zwei Vektorraumhomomorphismen? Wie rechne ich das Bild von einer Summe von zwei Vektorraumhomomorphismen aus? Das ist eine Weile her. Ah, gut, Sie erinnern sich. Ja? Man addiert die Bilder. Dankeschön. Wenn ich zwei Abbildungen habe, Alpha und Beta, und ich bilde die Summe, dann bilde ich mit Alpha plus Beta ab, indem ich die Vektoren mit Alpha und mit Beta jeweils abbilde und dann die Bilder addiere. So, das ist der erste Teil. Da steht, Alpha ist die Summe von irgendeinem Gedöns. Das heißt, wir wissen jetzt, wir müssen die Vektoren mit den einzelnen Bestandteilen abbilden und die Bilder addieren. Okay? Und dann haben wir noch diese Vorfaktoren, diese Lambdas. Das bedeutet, dass wir abbilden und dann das Bild mit dem Skalar multiplizieren. Also, quatschen wir uns einmal kurz durch die rechte Seite. Wenn ich einen Vektor mit diesem Summenungetüm abbilde, dann heißt das, ich bilde den Vektor mit der ersten Projektion ab und was rauskommt, multipliziere ich mit Lambda 1. Plus Bild von dem Vektor unter der zweiten Projektion multipliziert mit Lambda 2. Plus Bild von V unter der dritten Projektion mal Lambda 3. Plus und so weiter bis zum Ende. Das ist die Abbildungsvorschrift für die rechte Seite. Und links steht einfach, wir bilden mit Alpha. Und warum man diese andere komplizierte Schreibweise vielleicht haben wollen könnte, das werden wir später sehen. Aber jetzt beweisen wir erstmal, dass es geht, dass wir das können. So, wo sind wir denn? Wir sind an der rechten Tafel. Wir haben sogar noch erschreckend viel Zeit. Oh, toll. Beweis. Der Satz steht ja schon da. Das ist doch fast alles eine Notation. Wir müssen zeigen, dass die beiden Abbildungen, die da unten stehen, Alpha und dieses Summenungetüm, dass es dieselbe Abbildung ist. Wie zeigt man, dass zwei Abbildungen gleich sind? Wie zeige ich, dass zwei Abbildungen gleich sind?
Die gleichen Vektoren mit dem abbilden und gucken, dass die Bilder gleich sind.
Dankeschön. Genau. Streng genommen auch noch gleicher Start- und Zielbereich, aber das ist hier klar, weil alles innerhalb von V passiert. Aber dann müssen wir noch gucken, dass alle Vektoren gleich abgebildet werden. Also, danke, fange ich genauso an, sei V aus V. Jetzt bilde ich V ab und schaue, was passiert. Zunächst mal muss ich verstehen, was die Projektion macht. Die Projektion bildet V ab auf einen irgendwie vorher definierten Bestandteil aus so einer direkten Zerlegung. Und diese direkte Zerlegung muss ich mir jetzt nochmal kurz klar machen. Die Abbildung Alpha ist diagonalisierbar. Wir wissen also aus dem Resultat vorher, dass man V als direkte Summe der Eigenräume schreiben kann. Das sind diese U's. Passenderweise heißen die U genau wie da oben in unserem Wölkchen. Und jetzt wissen wir, dass man jedes kleine V schreiben kann in eindeutiger Weise mit kleinen U's aus diesen Eigenräumen. Und das mache ich jetzt erstmal, dass ich das so hinschreibe. Mit Lemma 2.3 existieren eindeutig bestimmte U1 aus dem ersten Eigenraum und so weiter bis hin zu UM aus dem M-ten Eigenraum. Ist die Anzahl M richtig? Ja. UM aus dem M-ten Eigenraum. Bestandteile aus den einzelnen Eigenräumen, derart, dass die Summe von diesen Vektoren genau unser kleines V ist. Das ist eindeutig, dieses kleine Wörtchen eindeutig, kommt daher, dass ich eine direkte Summe habe. Jetzt kann ich die Projektionen hinschreiben. Denn die Projektion war ja so definiert, dass der Vektor, mit dem ich angefangen habe, geworfen wird auf den Bestandteil mit dem Index, der zum Index der Projektion passt. Das heißt, P1 wirft V auf den Bestandteil U1, P2 auf U2 und so weiter. Das ist das, was die Projektion macht, das können wir hinschreiben. Insbesondere ist jetzt V mit der Projektion P1 abgebildet, U1 und so weiter. V abgebildet mit der Projektion Pm. Aber gleichzeitig kann ich doch auch diese Zerlegung von V als Summe benutzen, um mal beim Abbilden von V mit Alpha zu gucken, was passiert. Da können wir doch wieder die Homographie-Eigenschaft draufwerfen. Machen wir das mal. V unter Alpha ist, wenn ich das einsetze, was da oben steht, mit der Homomorphie-Eigenschaft, angewandt auf Alpha, kann ich jetzt Alpha reinziehen und dann bilde ich einfach nur die einzelnen U's ab. Und jetzt sind Sie gefragt, können Sie mir sagen, wie diese U's von Alpha abgebildet werden? Jetzt kommt die Summe über diese Lambda I mal Pi I. Schreibe ich einmal kurz ab. Und jetzt bilde ich V damit ab und wir vergleichen. Gut, dass wir gerade wiederholt haben, wie das Abbilden mit diesem Beta funktioniert. Dann kann ich das nämlich jetzt einfach alles anschreiben. Ich bilde V mit Beta ab, indem ich V mit diesem Leutchen hier abbilde und dann summiere. Das heißt, ich habe V hoch Lambda 1 mal P1 plus V hoch Lambda 2 mal P2 plus bla 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 V hoch Lambda M mal Pm. Ist es noch groß genug? Können Sie das noch lesen? Ist es irgendwo nicht leserlich? Bitte einmal kurz beschweren. Scheint okay zu sein. Gut, danke. Dann war doch die Regel für das Abbilden mit so einem skalaren Vielfachen, dass man den Skalar davor schreibt. Also haben wir Lambda 1 mal V hoch 1 plus Lambda plus Lambda M mal V hoch M. Und diese Pi's sind immer noch die Projektionen. Und hey, da oben steht, was die machen. Da steht, was V ist, abgebildet in diesen ganzen Projektionen. Da kommen immer die passenden U's raus. Also kann ich jetzt schreiben, sie oben, kann das einsetzen und dann steht da Lambda 1 mal 1 plus bla bla bla, Lambda M mal M. Oh Wunder, das ist das gleiche, was wir da oben ausgerechnet haben. Alpha. Das heißt, man kann tatsächlich Alpha schreiben als diese Summe. Und das sieht zwar komplizierter aus, aber diese Summe sagt uns genau, wie die ganzen Leute abgebildet werden. Das ist eigentlich sehr viel exakter und sehr viel konkret. Das heißt, wir haben die erste Aussage gezeigt. Alpha und diese andere Abbildung sind dieselbe Abbildung. Und jetzt möchte ich mir gerne noch überlegen, warum Alpha mit den Projektionen vertauschbar ist. Das ist nämlich was Besonderes. Normalerweise sind Abbildungen nicht vertauschbar. Das predige ich eigentlich die ganze Zeit. Das ist bei der Hintereinanderausführung von Abbildungen auf die Reihenfolge angekommen. Das heißt, hier ist total besonders, dass wir da einen Fall haben, wo Alpha mit diesen ganzen Projektionen vertauschbar ist. Prüfen wir das nochmal. Bleibt zu zeigen. Alpha Stern I gleich Stern Alpha. Für alle I. Das müssen wir jetzt noch machen und dafür haben wir bitte unsere Tafeln. Brauchen wir nur zwei Zeilen, glaube ich. Wir schnappen uns mal so ein Index. Da steht auch wieder, dass zwei Abbildungen gleich sind, nämlich dass egal ist, in welcher Reihenfolge ich hintereinander Ausführungen mache. Und das machen wir jetzt ganz naiv. Wir bilden einfach ab und gucken, was passiert. Wir schnappen uns irgendeinen Vektor, den nennen wir jetzt wieder V. Und einfach nur, weil ich das so praktisch finde, möchte ich V wieder so wieder oben schreiben als U1 plus und so weiter. Dann V von beliebig und wieder V gleich U1 plus und so weiter bis UM, wobei U1 aus U1 kommen soll, UM aus UM und so weiter wie oben. Und ich möchte jetzt nicht nochmal beschreiben, warum das geht und so, sondern das ist wirklich wie oben. Jedes V aus V kann man so schreiben, aber ich brauche Notation. Und ich fange irgendwo an. Wo fange ich an? Nehme die linke Seite. Alpha Sternchen. Nach Definition der Hintereinanderausführung ist das V hoch Alpha abgebildet mit Pi. Und wir haben uns vorhin angeguckt, wie V mit Alpha abgebildet wird. Das heißt, das kann ich abschreiben. Irgendwo da oben steht es. Lambda 1 mal U1 plus bla bla plus Lambda M mal UM und das Ganze jetzt noch abgebildet mit der Projektion Pi. Oh, jetzt wird es interessant. Hier steht jetzt ja ein Vektor aus V, den wir gerne projizieren wollen auf die Ite-Komponente, also auf den Teilraum I. Aber wir müssen uns kurz überlegen, wie das jetzt geht, denn das ist jetzt irgend so ein Vektor, der da rumläuft. Wir müssen erstmal gucken, was ist denn der Bestandteil, also das, was in U liegt. Glücklicherweise wissen wir ein bisschen was. U1 ist ja ein Vektor, der aus Groß U1 kommt, also aus dem Eigenraum zu Lambda 1. wenn ich so ein Vektorskalar mit irgendwas multipliziere, dann muss ich in dem Teilraum bleiben, aus dem ich gekommen bin. Teilräume sind unter Skalarmultiplikation immer. U1 kam aus Groß U1, also kommt dieser erste Bestandteil immer noch aus Groß U1. Und genauso geht das weiter. Diese ganzen Bestandteile bleiben in den U's, aus denen sie gekommen sind, weil diese Teilräume unter Skalarmultiplikation immer sind. Das heißt, ich kann erkennen, auf welchen Teil kommuniziert wird. Das muss nämlich genau der Bestandteil sein, der Lambda I mal U I heißt. Das ist das, was unter der Projektion Pi I rauskommt. Dafür muss man sich einmal noch das angucken und sehen, was in welchem Teilraum landet, um das zu erkennen. Deswegen habe ich diesen Zwischenschritt gemacht. Und genau, vorher bilden wir jetzt mit der anderen Seite ab und schauen, was passiert. Und gleiches Spiel. V unter I Stern Alpha ist dann halt erstmal V unter der Projektion. Und was auch immer da rauskommt, wird dann mit Alpha abgebildet. Ja. Schreibe ich erstmal V hin. Achso, nee, wir haben da oben gesehen, wenn man V schon so zerlegt hat mit den U's, dann wissen wir, was die diese Projektion macht. Das heißt, das kann ich einfach einsetzen. Da kommt U hier raus. Und dann kommt noch Alpha. Aber jetzt weiß ich auch wieder, was los ist. Denn UI kommt doch aus dem Eaton Eigenraum. Und Leute aus dem Eaton Eigenraum werden von Alpha auf Lambda I mal sich selber abgebildet. Also steht da Lambda I an UI. Und es ist dasselbe. Das heißt, die Abbildungen tun dasselbe. Und haben gleichzeitig noch ein bisschen geübt, mit diesen Eigenräumen umzugehen und zu erkennen, wohin irgendwelche Leute abgebildet werden. In meinem Kopf sieht das so aus, dass der Vektorraum jetzt total ordentlich sortiert ist. Wenn Sie mir irgendeinen Vektor geben, weiß ich, wie der abgebildet wird. Denn ich muss ja nur gucken, wie ist der zusammengebaut aus diesen Bestandteilen, aus den Eigenräumen. Und dann weiß ich mal genau, was Alpha macht. Das heißt, es ist alles super aufgebaut. Und das ist etwas, was ich an diagonalisierbaren Abbildungen mag. Also nicht nur, ich mag es auch, wenn ich einfach so eine direkte Zerlegung von so einem Vektorraum habe. Das ist auch schon sehr ordentlich. Aber wenn das auch noch von der diagonalisierbaren Abbildung herkommt, dann ist alles so aufgeräumt, wie es nur sein kann. Alle haben ihren Platz, alle wissen genau, wie sie abgebildet werden. Und wir können alles einfach ablesen. Okay, ich freue mich. Ich werde ein Beispiel für Sie durchrechnen in einer Podcast-Folge. Dann freuen Sie sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Was ist Ihre Frage? Ja, kann ich Ihnen aber erklären? Moment, ich schalte mal zurück, damit die Leute, die im Video zugucken, das nachvollziehen können. Also die Frage war, wie ich darauf gekommen bin, dass V unter Phi I genau U ist. Gut. Wir haben ja V schon wieder so hingeschrieben, dass man die Summanden sieht aus den verschiedenen Einkommen. Das haben wir oben auch so gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, was die einzelnen Projektionen machen. V hoch P1 ist der erste Bestandteil, U1 und so weiter. Und an der Stelle I steht dann eben V hoch P I I da drin. Und das habe ich hier eingesetzt. War das eine Frage?
Ja,
oben ist auch ein weiterer Begriff.
Genau.
An der Stelle oben, erste und zweite Zeile. Genau. Nee, ist gut, dass ich nachgefragt habe. Danke. Dann luschen wir doch jetzt mal. Was passiert als nächstes? Oh, wir nähern uns dem charakteristischen Polynom. Manche kennen das schon. Gestern in der Fragestunde haben wir schon damit gerechnet. Und jetzt lernen wir erstmal, wie man das ordentlich definieren kann. Und ich möchte kurz erklären, warum ich hier an dieser Stelle den Schlenker mache über den sogenannten Körper der rationalen Funktionen. Denn man kann das charakteristische Polynom auch einfach hinschreiben. Also, warum mache ich das? Warum tüdel ich da rum? Und wir haben inzwischen eine Million Wege, wie das geht. Was für Einträge stehen dann in der Matrix? Wo kommen die her? Möglicherweise. Ja. Aus unserem Körper. Genau, aus dem Körper K. So heißt er jetzt meistens. Wenn wir das charakteristische Polynom von einem Vektorraumendomorphismus ausdrücken wollen, dann berechnen wir die Determinante einer Matrix in der Polynome stehen. Das heißt, da steht dann plötzlich sowas wie x minus a und dann hier vielleicht x minus b und hier x minus c und hier steht auch noch irgendein Zeug. Das heißt, da stehen durchaus auch Körperelemente, aber da stehen eben auch diese Polynome. Und die Polynome über den Körper K bilden einen Ring, aber normalerweise keinen Körper, oder jedenfalls wüsste ich nicht, was das Inverse von zum Beispiel x ist. Das heißt, wir müssten jetzt plötzlich die Determinante ausrechnen von einer Matrix, wo die Einträge nicht aus einem Körper kommen, oder jedenfalls nicht aus einem, den wir kennen. Und das ist ein Problem, dafür haben wir Determinanten nicht definiert. Wir haben noch nicht mal Matrizen definiert mit Einträgen, die nicht aus einem Körper kommen. Wenn Sie sich zurückerinnern an den Teil der Vorlesung, stimmt's? Das heißt, wenn ich jetzt so pingelig bin, wie ich immer bin, dann muss ich erstmal sagen, Moment, ich weiß gar nicht, was es ist, ich weiß gar nicht, was diese Matrix ist, woher kommen diese Leute? Weil da kein Körper ist, den wir kennen, aus dem die kommen. Also konstruieren wir einen. Es gibt einen Körper, in dem diese Leute leben. Den kennen wir nur noch nicht. Und ich werde ihn tatsächlich auch jetzt nicht ausführlich konstruieren und beweisen, dass der alles kann, was wir brauchen. Das machen wir in der Algebra 1 Vorlesung. Da reden wir darüber, wie man zu jedem Ring mit ausreichend guten Eigenschaften, also zum Beispiel sowas wie dem Ring der ganzen Zahlen und auch vielen Polynomringen, da werden wir uns überlegen, wie man dazu einen Körper bauen kann, der diesen Ring enthält, aber gleichzeitig auf eine gewisse Weise möglichst klein ist. Und das ist zum Beispiel die Art, wie man die rationalen Zahlen aus den ganzen Zahlen konstruiert. Analog dazu konstruieren wir jetzt einen Körper, der Polynome enthält. Und dazu habe ich Ihnen hier was aufgeschrieben. Wir nehmen unseren Körper K, wir bilden den Polynomring Kx, über den wir ausführlich gesprochen haben. Und jetzt baue ich einen Körper, der diesen Polynomring als Teilring enthält, sodass ich also über diesen Körper dann diese Matrizen bilden kann und diese Rechnung machen kann. Und dieser Körper heißt Körper der rationalen Funktion über K. Und wir schreiben den hin, falls wir das mal brauchen. Tatsächlich brauchen wir das in der Vorlesung kaum. Aber wenn doch, dann schreiben wir den als K in runden Klammern x. Das heißt, wenn Sie unterscheiden wollen zwischen dem Polynomring und diesem Körper der rationalen Funktionen, dann unterscheiden wir das einmal mit den eckigen Klammern für den Polynomring, x in eckigen Klammern, und x in runden Klammern für diesen Körper. Wenn Sie den konkret basteln wollen, dann können Sie ja mal anfangen. Sie betrachten nämlich eine Äquivalenzrelation, zwei Paare von Polynomen, wobei der zweite Eintrag nicht das Nullpolynom sein darf, stehen zueinander in Relation genau dann, wenn beim Überkreuzmultiplizieren das gleiche Polynom rauskommt. Wenn ich also vom ersten Tupel den ersten Eintrag mit dem zweiten Eintrag des zweiten Tupels multipliziere und umgekehrt, dann soll das gleiche rauskommen. Wenn Sie es interessant finden und an einem anderen Beispiel sehen wollen, was da passiert und wie man darauf kommen kann, dann sagen Sie mir gerne Bescheid, wir können das gerne vertiefen. Aber es kommt auch in der Algebra vor. Sie könnten also auch das abspeichern als Lesezeichen für die Algebra. Was ich gerade gesagt habe, definiert eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Paare von Polynomen, wobei das erste Polynom alles sein darf und das zweite Polynom alles bis auf das Nullpolynom. Und wenn man sich dann die Menge der Äquivalenzklassen dieser Relation anguckt, dann kann man darauf Verknüpfungen definieren, eine Addition und eine Multiplikation. Das sieht ein bisschen wild aus. Wie gesagt, Algebra. Und dann kann man zeigen, dass da wirklich ein Körper rauskommt. Man kann da alle Körperaxiome nachrechnen und kann sehen, dass der ursprüngliche Polynomring, mit dem man angefangen hat, sich da drin so als Kopie wiederfindet. Das machen wir jetzt alles nicht, sondern ich wollte nur die Idee erklären, um Sie davon zu überzeugen, dass man das machen kann. Die Details werden wir in einer späteren Vorlesung angucken. Und für den Moment möchte ich einfach nur argumentieren, es gibt diesen Körper, da leben die Polynome drin, die wir brauchen, um solche Matrizen hinzuschreiben und um Determinanten davon ausrechnen zu können. Die nächste Frage ist dann, Moment, ich muss wieder kurz motivieren, was wir machen. Also kommt hier wieder mein Schmierzettel. Ich komme auf diese komischen Matrizen, indem ich Folgendes mache. Ich habe meine Abbildung Alpha, ich schnappe mir eine Basis in Hut, ich schnappe mir eine Abbildungsmatrix für diese Basis Seltsames. Ich berechne nämlich x mal die Einheitsmatrix der richtigen Größe. Ich schreibe jetzt mal n. Das heißt, es ist eine Matrix der richtigen Größe, wo auf der Diagonale immer x steht und sonst überall 0. Dann ziehe ich unsere Abbildungsmatrix davon ab. Ich nenne die mal kurz A. Das kann ich machen. Ne? Wenn die Matrizen gleich groß sind, kann ich die eine von der anderen abziehen. Dann kommt da irgendeine Matrix raus, wo auf der Diagonale immer x plus oder minus irgendwas steht und drumherum steht auch noch irgendein Graph, wir wissen nicht genau was. Aber es ist eine Matrix. Und von der kann ich die Quadrate ausrechnen. Und ja, wir wollen das ganz oft machen, weil das tolle Inputs sind, die da drin stecken. Aber hier ist der Punkt. Das, was da rauskommt, soll etwas sein, was zur Abbildung Alpha gehört. Frage: Wenn ich hier die Basis ändere und eine andere Abbildungsmatrix nehme, dann steht ja hier was anderes. Woher weiß ich, dass die gleichzeitig genannt werden? Wäre blöd, wenn ich immer festlegen müsste, mit welcher Basis ich das mache. Ne? Das heißt, mal wieder möchten wir zeigen, dass etwas, was wir machen, nicht davon abhängt, welche Basis wir benutzen, um die Abbildungsmatrix zu basteln. Und davon handelt das nächste Lemma. Lemma 10.7. Die Idee, die ich gerade beschrieben habe, die steckt dahinter, warum wir so ein Lemma haben wollen. In Lemma 10.7 geht es nämlich los mit unserem Vektorraum V der Dimension n mit einem n-Dimorphismus Alpha. Dann haben wir geordnete Basen und bilden Abbildungsmatrizen. Die eine habe ich Ihnen gerade schon hingeschrieben, A. Die andere für die andere geordnete Basis soll D heißen. Und dann machen wir genau die Rechnung, die ich gerade beschrieben habe. X mal die Einheitsmatrix minus A für die erste Abbildungsmatrix. Dann aber nochmal dasselbe, x mal die Einheitsmatrix minus d für die zweite Abbildungsmatrix, die ja eine andere sein könnte. Und in beiden Fällen rechnen wir die Determinante aus und ich behaupte in diesem Lemma, dass dasselbe rauskommt. Das heißt, wie durch ein Wunder ist bei dieser komischen Konstruktion egal, mit welcher Basis ich anfange, um die Abbildungsmatrix zu bilden. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass ich bei der Abbildungsmatrix zweimal die gleiche Basis verwende. Ich darf bitte nicht hin und her wechseln. Wenn wir das dann mal haben, dann können wir uns für unsere Lieblingsabbildungsmatrix entscheiden, können diese ganzen Rechnungen machen und was auch immer bei dieser Determinante rauskommt, ist dann plötzlich etwas, was zur Abbildung Alpha gehört. Darauf wollen wir hinaus. Moment, ich brauche einen Augenblick. Der Beweis ist kurz. Das heißt, ich stehe jetzt ein bisschen. Denn wir brauchen nur Rechenregeln für Matrizen. Da sind wir eigentlich inzwischen ganz geübt drin, oder? Also, linke Tafel, Lemma 10.7. Und wir machen Basiswechsel. Und zwar soll n die Basiswechselmatrix sein. Von, jetzt muss ich überlegen, in welche Richtung, von D-Gut zu C-Gut. Kurze Wiederholung. Basiswechsel brauchen wir, um von einer Abbildungsmatrix zu einer anderen zu kommen. Und Basiswechselmatrizen sind zu meiner Inverse. Wenn ich die Reihenfolge der Basen verändere, bekomme ich genau die inverse Matrix. Ja, Basiswechselmatrizen sind invertierbar. Und wenn ich den Basiswechsel umgekehrt mache, dann ist es zu meiner Inverse. Und das ist das, was wir hier brauchen. Kommt der Basiswechselsatz und das, was ich gerade zu den Basiswechselmatrizen gesagt habe, dann ist nämlich unsere Abbildungsmatrix D das gleiche wie M minus 1 Stern A Stern N. Und jetzt kommen einfach nur Rechenregeln für Matrizen. Was haben wir da so? wir haben es assoziativ gesetzt, wir können addieren, subtrahieren, wir können mit Skalaren multiplizieren, wir können irgendwas reinziehen, rausziehen. Also rechnen wir los. X mal Einheitsmatrix minus D ist X mal Einheitsmatrix minus, ich setze ein, N minus 1 R. Da ist nichts weiter passiert. Ah, aber ich kann doch jetzt einfach hier vorne künstlich links mit M hoch minus 1 und rechts mit N verknüpfen. Hier in der Mitte, das ist eine Diagonalmatrix mit X auf der Diagonale und sonst nichts. Das ist vertauschbar mit den beiden Leuten. Das heißt, ich kann hier künstlich eine 1 einfügen, eine Einheitsmatrix. Das ist mal. Der Rest bleibt so. Und jetzt verwende ich so eine Art Distributivgesetz. Das geht, weil die Matrizen, bei quadratischen Matrizen der gleichen Größe, bla bla bla, einen Ring bilden. Dann kann ich also jetzt links m hoch minus 1 rausziehen und rechts n. Und was bleibt in der Mitte? Da bleibt x mal die Einheitsmatrix. So, das m kommt gleich ganz nach rechts. Minus a. Und das m, was ich rechts rausgezogen habe, muss ich auch noch umschreiben. Und das sind alles nur Rechenregeln für Matrizen. Also, ist die Determinante von der Matrix, mit der wir angefangen haben, das gleiche wie die Determinante von diesem ganzen Zeug. Aber wir wissen doch, dass die Determinante sich mit der Matrizenmultiplikation verträgt. Die Determinante von einem Produkt von Matrizen ist das Produkt der einzelnen Determinanten. Aha, ja, dann schreibe ich das doch mal hin. Ist das Inverse von der Determinante. Das heißt, das und das wäre uns rechts, ist zueinander invers. Und das ist auch alles sinnvoll, denn wir reden hier über Basiswechselmatrizen, die sind invertierbar, die Determinante ist also nicht null, das heißt, die hat auch wirklich ein inverses im Körper. Das schreibe ich mal dazu. Das heißt, es kürzt sich weg. Das und das ergibt zusammen den einzelnen Körper und es bleibt einfach übrig die Determinante bezogen auf die andere Einheitsmatrix. Und da habe ich bestimmt irgendwelche Lemmata verwendet oder Sätze. Ich schreibe mal, genau, Satz 8.13. Da stand ganz viel Kram drin zum Rechnen mit Determinanten. Und das ist es schon. Ich habe ja versprochen, der Kreis ist kurz. Und es ist wirklich nur umrechnen mit Matrizen. Ha, sehr schön. Da kann man dann ganz toll am Donnerstag einsteigen. Ich gucke mal kurz, ob es direkt eine Frage gibt. Ich sehe keine. Manche haben schon mit mir damit rumgerechnet oder alleine. Okay, wenn dir noch was einfällt, sagen Sie mir Bescheid oder sagen Sie es schon Lüg. Am Donnerstag bin ich nicht da. Donnerstag wird Christoph wieder die Vorlesung halten. Viel Spaß mit Christoph und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann.